SRF 1.
Persönlich. Dani Fordler im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen allerseits an diesem Muttertag, 10. Mai, live aus dem Kleintheater Luzern. Ich freue mich sehr, euch in dieser Stunde zwei spannende Persönlichkeiten vorstellen. Lachen, Kreativität und Unterhaltung stehen im Leben von meinen beiden Gästen im Mittelpunkt. Ich darf mich vorstellen, auf der einen Seite die Lachtrainerin, Autorin und Ehefrau von Emil, Nichole Steinberger. Guten Morgen. Und auf der anderen Seite der Entertainer, Punkrocker und diplomierter Kindergärtner Dominik de Ville. Guten Tag.
Guten Morgen.
Gestern Nacht, Dominik de Ville, seid ihr noch als Bühnenschreck auf der Bühne gestanden in eurem aktuellen Programm. Ihr seid, man sagt von euch, ihr seid eine Rampensau, es geht die Post ab wie verrückt. Es werden zum Teil auch auf der Bühne geprügelt. Habt ihr auf den Deckel bekommen gestern?
Ja, ich komme jeden Abend auf den Deckel über, das ist so im Programm drin. Und ich suche mir aber die Leute aus im Publikum, mit denen ich auf der Bühne ein bisschen umeinander rotze. Und da schaue ich schon, dass ich ein bisschen kleinere Kindergärtnerinnen nehmen oder so etwas. Das eine Chance. Aber gleich, es hat ein bisschen weitergegeben. Ich habe ein, zwei Bläsuren, aber schon gut.
Wo sind die?
Da habe ich eine Aufschürfung da, und ich habe irgendetwas gestaucht im Rippi-Bereich. Oh.
Okay. Ich hoffe für euch, Nichole Steinberger, ihr habt einen gemächlicheren Samstag oben gehabt. Die führen ja Tagebuch. Gibt es da jetzt schon etwas, was ihr könntet sagen von diesem Wochenende, wo ihr sicher in euch ein Tagebuch werdet hineinschreiben?
Also, ich schreibe jeden Abend. Also es muss immer gerade an dem Tag passieren, wo es ist, weil sonst habe ich es wieder vergessen. Ja. Gestern haben wir eine Fahrt ins Blaue gemacht, auf Deutschland. Aha. Sehr schön.
Und da gibt es dann nachher etwas zu schreiben? Also ich würde mir einfach sagen, was durchgegangen ist, oder wie ist das?
Es ist mehr so ein Erfassen von dem, wo wir alles gemacht haben. Aber ich tue jetzt nicht ausführlich schreiben, wie ich mich gefühlt habe und was ich im Detail gesehen habe. Die Zeit habe ich nicht, aber es ist manchmal noch schön, wenn man, manchmal liegen wir im Bett und dann sage ich zum Emil, sag mir irgendein Datum, und er sagt das Datum, dann blättere ich auf und lese ihm vor, was wir da gemacht haben.
Etwas festhalten, ist das ein Thema für euch, Dominik de Ville?
Festhalten, nein, ist noch nie ein Thema. Ich habe auch schon versucht, Tagebuch zu schreiben. Und so Traumtagebuch und so weiter. Und das habe ich dann so zwei Tage, habe ich es damals geschafft. Also wenn ich jetzt meiner Freundin mit vorlesen im Bett, wäre das so zwei, drei Daten, die ich könnte zurückblättern noch einmal. Nein, festhalten ist eigentlich nicht so mein Ding. Ich tue gerne auch Sachen abschließen und gehe dann wieder das Nächste nach. Ich bin jemand, der nicht so wahnsinnig viel zurückschaut. Oder noch nicht, vielleicht, ich weiß es nicht.
Ja gut, also Nichole Steinberger ist jetzt gerade 50 geworden. Letzten Monat hat sie ihren 50. Geburtstag gefeiert. Und wirklich, also das war ziemlich fein, ein bisschen Anlass gewesen. Auf einem Schloss hat das stattgefunden und hat 7 Tage gedauert. Jetzt denkt man, yes, es geht ein 7-tägiges Fest, Essen, Trinken und so weiter. Nein, Nichole Steinberger, was hat die gemacht?
Ja, es ist halt so, dass ich immer sehr wenig Zeit habe für meine Liebsten, und ich habe gefunden, jetzt, wo ich 50 werde, wollte ich ihnen einfach mal eine Woche schenken von meiner Zeit. Und wir haben jeden Tag Events gehabt, die ich vorbereitet habe. Ein Magier ist gekommen, hat mit uns gearbeitet. Ich habe ihnen ein Lachseminar gegeben, meiner Familie und Freunden. Wir haben Muppets gebaut. Kneit, so wie aus der Muppet Show, solche Figuren. Und am nächsten Tag haben wir einen Chor für Nichtsänger gegründet. Und einen Tag lang miteinander gesungen. Und am letzten Tag, das hätte dir vielleicht gefallen, Dominik, da haben wir eine Rockband gebildet. Also da ist ein Team gekommen, 4 Coaches, und die haben mit uns, die haben alles aufgestellt, was es so gibt in einer Rockband. Also Bassgitarre, E-Gitarre, Schlagzeug, ein Piano.
Und die haben Klavier gespielt?
Ein bisschen, ja.
Und der, ja, vor allem gesungen. All die Leute, die eigentlich nicht spielen können, haben ja nachher am Schluss einen ganzen Rocksong spielen.
Im Laufe von dem Tag haben wir 7 Rocksongs gespielt miteinander.
Mhm. Aber das ist ja jetzt das, was ihr jetzt gesagt habt, das ist ja ein 7-tägiger Workshop. Habe ich das richtig verstanden?
Auf eine Art könnte man es so sehen, ja. Die Leute haben auch nicht gewusst, was mit ihnen passiert. Sie haben nur gewusst, dass sie 7 Tage Zeit haben müssen. Und es hat, glaube ich, ein paar gegeben, die ein bisschen Angst bekommen haben und dann lieber abgesprungen
sind. Jetzt wollte ich gerade sagen, da muss man aber auch noch die Freunde haben, die sich 7 Tage für so einen Workshop Zeit nehmen. Oder?
Ja, ja, aber sie sind das von mir schon gewöhnt, von meinem 40. Also.
Ah, die machen das regelmässig? Oder
alle 10 Jahre.
Der 40. ist jetzt auch gerade das Thema dieses Jahr für Dominique Deville. Was habt ihr für Pläne?
Gar nichts. Ich bin ein bisschen dumm, wissen meine Kinder so ganz knapp vor und noch mehr haben Geburtstag. Also da fällt der eigene Geburtstag relativ schnell weg. Also das habe ich festgestellt in den letzten 5 Jahren. Dass man dann auch so verwechselt, man macht dann selber ein Geburtstagsfest, aber irgendwo Indianerdekoration rundum oder kommt als Pirat verkleidet, weil man das Datum ein bisschen verwechselt. Also von dem her ist mein Geburtstag spielt leider Gottes nicht mehr so eine grosse Rolle, aber zum 40. probiere ich irgendetwas Kleines zu machen. Ich finde das eine sehr schöne Idee mit denen. Versuch das zu toppen, ich mache 2-wöchige Geburtstag. Und werde alles reinnehmen, was geht. Kickbox.
Aber ihr seid natürlich auch ein Geburtstagsfest-Profi als ehemaliger, ja, Kindergärtner. Genau. Wirklich, was macht einen perfekten Kindergeburtstag aus?
Gute Organisation. Also jetzt für eigene Kinder oder für Kindergarten?
Ja, nein, generell für Kinder. Aha, das ist ein Unterschied. Ja. Jetzt merkt man schon, dass ich da nicht rauskommen.
Ja. Ja. Ja, das macht einen Unterschied. Also wenn es nicht meine Kinder sind, perfekt organisieren. Ja. Man muss wirklich alles im Griff haben. Wenn 20 Kinder...
Rahmenbedingungen.
Genau, eine grosse Rahmtorte essen, muss man da schon schauen, dass man es organisiert hat.
Ihr unterscheidet ja 4 verschiedene Kindertypen, oder?
Ja, überspitzt. Ja.
Was ist das für dich?
In meinem Programm. Ich bin auf die Idee gekommen, oder so zur Erkenntnis gekommen, dass man ja immer sagt, Kinder sind sehr individuell und jedes Kind ist anders. Und dann aus der Pädagogensicht habe ich dann aber so eine Abstufung gemacht. Es gibt einfach 4 Grundtypen von Kindern. Das ist das vorwitzige Kind, also das, das immer Bescheid weiss und immer sehr gerne schon voraus ist mit seinen Gedanken und das auch ist, aber vielfach in die falsche Richtung voraus. Dann gibt es das vorwitzige Kind, das wahnsinnig viel redet, wo einem in 10 Sekunden das ganze Wochenende erzählen will. Natürlich nur mit dir exklusiv oder doch anderen, noch mit 19 anderen Kindern zu tun hast. Dann gibt es das Kind, das gar nichts sagt. Das kann auch sehr anstrengend sein, weil du willst dem Kind etwas geben und du hoffst auf ein Kinderlachen und auf eine Reaktion. Und von dem Kind kommt ganz wenig. Und du machst dir so deine Gedanken, was wird das Kind daheim erzählen von deinem Unterricht. Ja. Und als letztes Kind natürlich dann das Kind, wo du schon, das musst du gar nicht sehen, das hörst du schon in der Garderobe, wenn es reinkommt, wo zu dir ins Zimmer reinkommt und explodiert vor dir. Und das sind so die Grundtypen.
Also so eins seid ihr gewesen, nehme ich an, oder?
Nein, natürlich explodiert nicht. Ist. Nein, ich bin natürlich eine ganz ausgewogene Mischung von denen.
Dominique Deville, ja. Nigel Steinberger. Ihr habt als Kind mal einmal Nicole geheissen.
Ja, richtig.
Warum habt ihr euch von diesem Namen gelöst?
Ich bin ja in Deutschland groß geworden und die Deutschen sprechen eben den Namen ein bisschen anders aus. Sie sagen Nicole. Und mit der Zeit habe ich so das Gefühl gehabt, ich bin immer ein bisschen verschrocken, habe gedacht, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Und dann habe ich gefunden, ich muss mich umbenennen. Es hat dann so komische Spitznamen gegeben, Pumpernickel, das hat mir auch nicht gefallen. Niki hat mir auch nicht gefallen. Und dann habe ich gedacht, ich muss etwas Eigenes kreieren. Und so ist Nigel entstanden.
Das ist eine Eigenkreation?
Das ist von mir erfunden, ja. Mhm. Deswegen wissen auch die Leute nicht, wie man es ausspricht. Und der Emil sagt dann immer, man spricht es aus wie Gucci. 2 C und das I macht Gucci. Das spricht.
Ja. Nehmen Sie sowieso etwas, das noch prägend ist, denke ich, für ein Leben, oder? Also so, wenn man auf die Welt kommt, ihr habt jetzt gesagt, nein, ich habe genug Nicole gehabt, ich will anders heissen. Dir hat Dominique Deville euch nach Kind 2 ganz spezielle Namen gegeben. Der Tochter, 3-jährig Nico Ona und ein bisschen ältere Brütsch von der Nico Ona, Rocco Napoleon. Wie ist es da dazu gekommen?
Ja, mit dem Namen habe ich nichts zu tun. Das hat meine Freundin hat das alles organisiert. Nein, das ist so entstanden. Also, ich habe den Namen Napoleon immer schön gefunden. Mal davon abgesehen, wer das geschichtlich war. Oder ich finde das auf den schönen Namen vom Klang her. Und dann, wo das Kind so im Chor war, hat man halt immer noch über den Napoleon geredet. Und irgendwann ist das dann so gefährlich nahe geworden, dass der Geburtstermin eingerückt ist. Und man denkt, ah, verdammt, wir haben keinen anderen Namen, jetzt ist das der Napoleon. Und dann wirklich noch im Geburtssaal haben wir dann quasi noch, kommt immer noch Rocco vorne mit CK. Ja? Also Rocco. Und der Grossvater hat da noch ein Wort mitreden. Also zwischen Rocco und Napoleon ist immer noch Gonto, also der Quentin ist noch zwischendrin. Also er könnte sich da noch umentscheiden.
Aber was löst, was löst das aus in so in der Umgebung bei euch? Also sicher, eure Freunde, die können euch oder so, aber es gibt sicher Reaktionen, wenn man solche Namen hat. Oder?
Ja, das gibt es, aber wie gesagt, ich habe mit Kindern zu tun gehabt, da sind also ganz andere Namen unterwegs, muss man ganz ehrlich sagen, als Rocco Napoleon, das ist fast gut bürgerlich schweizerisch. Ja, also natürlich haben wir die Reaktionen, aber für uns ist es unterdessen ganz normal. Und auch der Bub, der Rocco, der...
Die nennen ihn den Rocco, oder? Die sagen
ja,
immer
genau, Rocco. Genau, der Rocco. Außer wenn ich streng bin, Rocco Napoleon. Ja. oder der Rocky halt. Aber ja, lustig ist höchstens, dass er überhaupt kein Rocco Napoleon ist. Er ist sehr feiner, sehr vorsichtiger, sehr überleiter. Und das finde ich noch spannend, so die Gegensätze. Dass,
bei Deville daheim gibt es keinen Fernseher. Es ist so, dass die Kinder von ihnen die Platten hören oder Kassetten. Und auch beim Dominik Deville habe ich festgestellt, als ich ihn hier Anfangswoche mal zu einem Kaffee getroffen habe, er hat ein Handy noch wie vor 20 Jahren, so einen Knochen. Oder?
Ja, wir nähen auch unsere Kleider selber.
Ja. Das auch noch. Nein, aber ihr habt mit der digitalen Welt habt ihr nichts zu tun. Oder sagt euch nichts, so Computer.
Mir sagt es nicht viel. Ja. Also ich nutze den Computer zum E-Mail schreiben und sonst eigentlich nicht. Ja. Jetzt meine Partnerin ist da ganz anders unterwegs, die ist da voll informiert.
Aber die kommen einfach nicht raus, oder?
Nein.
Ich habe jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, weil nicht zu Steinberger, die kommt drum.
Aha.
Die geht sogar an den Kiosk gehen. Computerheftli. Wir müssen es neutral sagen. Was ist der Reiz daran, so etwas zu machen?
Ja, weil ich tagtäglich damit arbeite, auf verschiedensten Gebieten. Vor allem das Kreative interessiert mich natürlich. Also wenn ich, sagen wir mal, mit Photoshop oder so arbeite oder im Filmprogramm, Filmschneideprogramm, dann will ich ja wissen, wie ich das muss bedienen muss.
Ja.
Und weil sich das alles so schnell immer weiterentwickelt, ist es manchmal ganz gut, in so ein Buch hineinzuschauen. Ich helfe auch gerne anderen, die nicht drauf
sind. Oh, sagen das aber nicht.
Nein, das ist so. Ja, auch schon, wir haben auch schon alte Geräte Freunden geschenkt und dann habe ich sie eingeführt, wie man mit so Zeug umgeht. Und die reisen jetzt heute mit diesen Geräten umeinander in der Welt und töckeln alles ein, was sie erleben. Und
also offenbar gleich ein bisschen geheime Leidenschaft.
Ich bin da reingewachsen, ja.
Nigel Steinberger.
Nicht digital native, nicht aber
so. Fast. Nein, mit 50 kann man das nicht. Nigel Steinberger und der Dominik Deville hier in der Sendung «Persönlich» auf SRF 1. Nigel Steinberger, die seit ursprünglich, hat es gesagt, aus Deutschland, seit dort in der Gegend von Köln auf die Welt gekommen, mit vier Brüdern aufgewachsen. Eure Eltern haben sich dann getrennt mit 11, wo die 11 waren. Ist das passiert? Wie hat euch das geprägt?
Ja, ich habe natürlich die Vorgeschichte in diesen ersten 11 Lebensjahren miterlebt und von daher habe ich es gut gefunden, dass sie sich getrennt haben, obwohl das damals noch nicht so üblich war wie heutzutage. Also ich weiss, ich bin einmal von der Schule heimgekommen, mein Vater hat gesagt, deine Mutter will sich trennen von mir, was findest du? Und ich habe gesagt, ich finde es richtig, mit 10. Also.
Ja.
Und ich bin auch froh, dass es so war, obwohl es sicher nicht einfach war, aber... Jetzt habe ich deine Frage vergessen.
Ja gut, diese Frage war, wie hat das geprägt, oder? Wie hat das
geprägt? Ja, wir sind dann natürlich eine Schicksalsgemeinschaft. Also ja. Meine Mutter hat 5 Kinder allein großgezogen.
Und was heisst das? Wo? Wie ist das gegangen?
Ich kann es mir heute auch nicht mehr erklären. Wenn ich immer gesehen habe, wie Familien mit 1 oder 2 Kindern arbeiten haben, denke ich, wie hat sie das mit 5 gemacht? Und alle so im Teenageralter langsam und noch arbeiten nebenher und aber es hat geklappt und wir sind eine gute Gemeinschaft geworden. Es hat uns wahnsinnig eng zusammengebracht.
Die sind hier in einer, zum Teil sind ihre Wohngemeinschaften daheim gesehen. Also so selbstversorgt.
Ja, so wie du. Alles selber machen. Ja. Selber. Also wir hatten Schafe und Hühner und einen riesengroßen Gemüsegarten. Und haben halt davon geträumt, uns selbst zu versorgen, alles selber zu machen. Nähen, Wolle spinnen, Wolle färben und all das Zeug.
Und als Mädchen mit vier Brüdern seid ihr natürlich auch ein bisschen verwöhnt worden. Ne?
Überhaupt nicht. Das stellt man sich immer so vor, aber es ist nicht so. Meine Brüder behaupten zwar heute, es sei so gewesen, aber es ist nicht so. Also, nein, ich bin eher so die Zuhörerin gewesen. Ich habe meine Geschwister angehimmelt. Ich wäre am liebsten selber ein Bub gewesen. Ich habe mich gefreut, wenn ich von meinen drei älteren Brüdern Kleider erbe. Und ich wäre wirklich gerne ein Bub gewesen. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich mich damit konnte arrangieren konnte, dass ich kein Bub bin.
Weil ihr einfach in diesem Umfeld seid aufgewachsen, oder?
Ja,
mit der ganzen Familie. Das finde ich noch einen spannenden Punkt, wo ich noch etwas wissen von euch. An Demos gegangen.
Ja,
in den 80er Jahren. Also so an Demonstrationen, die sich für gerechte Welt und so eingesetzt haben. Wie ist
für
das
Abrüstung oder für Umweltschutz und so. Und das waren grosse Demonstrationen zu dieser Zeit. Und das war auch zu dieser Hausgemeinschaftszeit. Wir haben grosse Plakate auf dem Dach vom Haus oben angebracht, damit die Düsenjäger, die übers Haus schmettern, das sehen können. So scheinsinnig war. Aber wir haben ein gutes Gefühl dabei gehabt. Und, ja, das war uns wichtig zu dieser Zeit. Und ich mag mich erinnern, dass ich vor jeder Demo einen Abschiedsbrief geschrieben habe und in mein Tagebuch geklebt habe. Kann man heute noch nachlesen. Weil ich immer das Gefühl hatte, es könnte ja sein, dass irgendwelche Leute, die gegen die Demonstranten sind, irgendwo Bomben auflösen oder so. Oder? Ja. Und ich nicht mehr zurückkomme. Und da gibt es ein paar Abschiedsbriefe.
Wahnsinn, dass die das dann schon geschrieben haben und schon dann Tagebuch geschrieben haben. Eindrücklich, ja, oder? Also als Mädchen, als Teenagerin.
Seit 13-Jährigen habe ich angefangen, ja.
Dominique Deville, die sind in München aufgewachsen. Da hatten wir also eine Gemeinsamkeit, auch in Deutschland auf die Welt gekommen und sind aufgefallen als ein Baby, das geschreit hat wie wahnsinnig. Da musste man Abklärungen machen. Was hat man herausgefunden?
Nichts. Also, dass das wohl so angeboren ist und zu mir gehört. Also, ich habe wirklich, ich weiss, dass ich auch nur meine Mutter erzählt, also meine Mutter übertreibt sehr gerne einiges und sie haben mir jedenfalls da in die kinderpsychiatrische Klinik anscheinend gegeben. Ich habe auch zu meinem 20. Geburtstag dann den Arztbericht bekommen von dieser Zeit, weil ich Tag und Nacht einfach geschrien habe, ein klassisches Schreikind, würde ich mal sagen. Und die haben aber da nichts herausgefunden. Die haben verschiedene Tests mit mir gemacht, da und da, dort aufgeschnitten und ein bisschen reingeschaut und so weiter. da ist also alles in Ordnung, in dem Fall. Und heute kommt mir das sehr gut, ja.
Ja. Und es ist ja so, dass die dann nachher als 6- oder 7-Jährige, so im Anfangs-Primarschulalter, in die Schweiz gekommen sind. Wie heitet das in Erinnerung?
Ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwie etwas Spezielles ist.
Also, ich habe Deutsch geredet,
aber mein Vater ist ein Schweizer und er hat mit uns Schweizerdeutsch geredet, auch in Deutschland. Also es war nicht so, dass ich gar nicht verstanden habe, überhaupt nicht. Aber ich bin schon ein bisschen, damals war das nicht etwas Spezielles, jemanden Deutsches im Dorf zu haben. Und das habe ich schon ein bisschen gemerkt. Aber dann die engen Freunde von mir, haben mich noch erinnert, die haben dann einfach auch von Deutsch reden. Und wir haben dann so eine kleine Gang, also eine kleine deutsche Gang. Das ist schon schön gewesen.
Eine Gang, das klingt nach gefährlichen Streich.
Ja, wir haben...
Beispiel?
Also ich kann mich erinnern, wir haben verschiedene Sachen gemacht als Kind, die gefährlich waren, aber wirklich für uns auch jetzt im Nachhinein. Ich kann mich erinnern, dass wir uns schwarz angemalt haben und uns im Container innen versteckt haben, bevor die Müllabfuhr kommt. Und haben dann das wahnsinnig lustig gefunden, wenn die Arbeiter den Container auf die Strasse sagen, die rauszukumpern und die zu erschrecken. Das haben wir sehr gerne gemacht. Was uns auch gut gefallen ist, dass wir ein grosses Haus mit einem riesigen, weitläufigen Keller. Und der war gerade an der Strasse, die direkt aufs Primarschulhaus geführt hat. Und dann haben wir auch vielfach Kinder abgefangen und haben die im Keller eingesperrt.
Nein.
Und
das ist extrem
halt so
brutal, unsere, wenn man das hört. Oder?
Ja, ja. Aber das ist ja auch mit uns auch gemacht worden. Ja. Oder? Wir haben dann einfach uns so
repariert. Ich habe das Gefühl, das findet heute nicht mehr statt. Heute ist alles irgendwie auf Sicherheit und da sind die Kinder immer in Überwachung und so. Als ehemaliger Kindergärtner könnt ihr mir das bestätigen, oder?
Ja, schon. Also ich weiss jetzt nicht, wie es diesen Kindern heute geht, die wir da mal im Keller eingesperrt haben, 3 Tage lang. Von mir weiss ich jetzt nicht, ob das super ist.
Ja, aber das heute...
Aber ja, das ist es so, doch, doch. Ich würde schon sagen, dass die Kontrolle über Kinder und die Ängste, die rum sind, dass die schon sehr aufgeputscht werden. Und wenn ich daran höre, oder auch sehe, dass Kinder schon von kleinstem Alter Handys mitgegeben werden, wo man sie jederzeit erreichen könnte und sie können die Eltern erreichen oder irgendwie, also irgendwann diskutiert man ja schon über Chips, die man implantiert und so weiter, dass man einfach Kinder irgendwo überwachen kann. Und das hat sicher zugenommen. Ja. Und auch die Ängste sind grösser geworden. Das ist etwas, was ich schon kritisch betrachte.
Also glücklich, wenn man eigentlich noch in Freiheit können aufwachsen oder wie ja. Ihr jetzt, Dominique de Ville. Nitschel Steinberger, ihr habt später verschiedene Studienrichtungen eingeschlagen in eurem Leben, unter anderem interkulturelle Germanistik studiert und dort habt ihr eine Abschlussarbeit gemacht mit dem Thema «Das Lachen und Weinen des Clowns». Studien zum interkulturellen Erkenntnispotenzial einer komischen Figur am Beispiel von Heinrich Bölls Ansichten eines Clowns. Das tönt jetzt, als ob es nicht viel zu lachen gegeben hat.
Es war jammertraurig. Also ich wollte nicht über das schreiben. Das war mein Professor, der mir das... Wir haben etwas anderes abgemacht. Ich habe gesagt, ich wollte über das Vorurteil der humorlosen Deutschen schreiben. Und das,
doch, das ist gerade ein Lacher.
Ja. Und das ist, es hat mich wirklich interessiert, das zu untersuchen. Und ich habe schon angefangen zu recherchieren und so. Und an dem Tag, wo man das Thema festlegen muss, hat er einfach das Thema gewählt. Und also für mich, ich hätte beinahe ein Studium geschmissen an dem Moment. Weil ich
aber dir wolltest du eigentlich ein Clown werden.
Ja.
Ursprünglich mal. Mhm. Warum?
Ja, da hat so einen Initialzündung. Ich habe eigentlich nie recht gewusst, was ich werden soll. Ich bin so ein bisschen eine Träumerin gewesen. Und als ich 15 war, bin im 1980, da hat der Zirkus Roncalli neu angefangen in Köln. Neu gestartet und wir sind in das Programm gegangen und ich bin da drinnen gesessen und es hat Peng gemacht und ich habe gedacht, jetzt weiß ich, was ich werden will. Clown. Da sind Pick und Pello auftreten und auch der Zirkusdirektor ist als Clown auftreten. Und ich wusste, ich wollte Clown werden. Und ich wollte die Schule schmeißen und habe schon dem Direktor geschrieben, ich wollte mit ihnen mitreisen und alles. Und habe im Kuchen backen mit Konfetti drauf und alles Mögliche gemacht. Und bin hinterhergereist im Zirkus. Was ich aber nicht gewusst habe, dass die Regie von dem Programm mein Mann, der Emil, gemacht hat. Das habe ich erst viele Jahre später erfahren. Also da hat er schon die Finger drin gehabt.
Ja, ja, das ist ja sowieso noch eine spezielle Geschichte, oder? Wenn die langsam über Jahre eine andere Gefungenheit, auch ihr habt schon den, wo die nicht zugekommen sind in der Dimitri-Schule, habt ihr um Rat gebeten mit einem Brief beim Emil Steinberger.
Also ich wollte Dimitri-Schule machen, bin aber ganz kläglich Apfelheit, oder?
Ja, Apfelheit. Ja. Es ist Apfelheit.
Es ist mir Apfelheit, vor allem wegen Akrobatik. Also ja. Ich bin eine absolute Null im Sport. Und der ungarische Lehrer, der war so etwas von furchtbar. Also, ja. Es war grauenhaft. Es war eine der schwärzesten Stunden aus meinem Leben, muss ich sagen. Also,
und dort habt ihr um Rat gebeten beim Emil Steinberger. Der hat ihm einen Brief geschrieben, obwohl ihr ihn vorher noch nie gesehen habt. Oder? Genau. Also, nur im Fernsehen oder so. Oder
in der Nacht auf meinem 20. Geburtstag ist mir plötzlich in den Sinn gekommen, mitten in der Nacht, heute schreibe ich an Emil Steinberger. Und den Brief habe ich geschrieben und gefragt, ob er mir nicht ein paar Tipps geben kann, was ich machen kann. Ich will Clown werden und so weiter. Und das war eigentlich der Beginn von unserer 10-jährigen Brieffreundschaft. Ja.
Und ihr seid dann nachher auf den Tipp von ihm auch noch als Serviertochter unterwegs gewesen, wo ihr ins Engadin gegangen seid, zu servieren.
Ja, ich habe dann eben andere Wege eingeschlagen habe. In München Theaterwissenschaften angefangen zu studieren. Das war auch nicht das Richtige, viel zu theoretisch. Und habe das wieder abgebrochen und nicht mehr weiter gewusst. Und dann hat der Emil zu mir gesagt, mach doch einfach einmal Serviertochter in der Schweiz, so zum auf andere Gedanken kommen.
Land und Leute ein bisschen kennenlernen. Oder?
Also geschrieben. Und dann habe ich mich informiert. Da gibt es so Zeitungen, die man Inserat lesen kann. Und die haben mich sofort genommen in St. Maiden. Ja. Und das war natürlich toll gewesen, viel Geld verdienen. Also für mich war das extrem viel Geld gewesen und in so einer schönen Umgebung gewesen. Aber es war Sommer gewesen und es war nicht viel los gewesen. Und nach 2 Monaten habe ich dann wieder...
Ein bisschen gute Backup. Also Nigel Steinberger wollte ursprünglich Clown werden. Dir, Dominique Deville, ihr seid als Jugendliche in die Punk-Szene reingerutscht. Es tönt jetzt so
nach irgendwie.
Ja, tönt jetzt so. Ja, das habe ich nicht so gemeint. Also, dir hat mich für Punk-Szenen interessieren. Ist die Deklaration besser?
Ja, ja.
Okay. Was muss man sich darunter vorstellen? Wie hat ihr denn ausgesehen? Was hat ihr für Kleider getragen? Was war das gewesen?
Ah, das hat sehr schnell angefangen. Beim Pfadilager gesehen, begeisterte Pfadfinder gesehen. Dort hat einer so ein Kassettchen dabei gehabt mit lauter Musik. Und dann haben wir dann schon erfahren, das ist Punkmusik. Und dann heimgekommen, kann mich noch erinnern. Und gerade von 0 auf 100, gerade zum Coiffeur, torweiss und ganz pink drin. Das war dann noch ganz schwierig, um das zu machen. Bin dann nicht so zufrieden gewesen. Es war so etwas komisches, rötliches, henna-mässiges gewesen. Dann bin ich auf München mit meinem Onkel. Dort hat das richtig funktioniert. Dann bin ich mit ganz pinkigen, giftigen Haaren zurückgekommen. Und ich habe ein sehr tolerantes Elternhaus, die haben das gutiert. Mein Vater ist schon mal gekommen und hat gesagt, kann man noch erinnern, ist gekommen, gesagt, Dominik, ja, Punk, das ist jetzt nie so meins gesehen. Aber das ist nur eine Phase, das ist vorbei mit einem halben Jahr. Ja. Das ist jetzt über 20 Jahre her, dass ich da nicht so richtig recht hatte. Und unterdessen ist das kein Problem.
Und ihr seid dann eben unterwegs mit so pinkigen Haaren und so...
Ja, alles was dazu. Ja. Man hat das dann auch geschaut. Oder? Ja. Man hat noch kein Internet gehabt. Man hat so in den Heftchen nachgeschaut. Und hat man gesehen, verrissene Hosen und T-Shirt und Totenkopf auf Jacke malen und Nägel drin und Mausefalle hängen und Ketten um den Hals. Also man hat das schon versucht, dann so ein bisschen...
Also auch nach Reaktionen gesucht, oder? Nehme ich an. Oder?
Ja, wir haben da schon so unsere eigene Richtung versucht zu entwickeln. Wir haben so Spassaktionen in der Stadt gemacht, Luzern selber, irgendwie eine Tortenschlacht organisiert und so Sachen.
Und so habt ihr dann nachher euch entschieden, Kindergärtner zu werden?
weil für mich klar ist, dass ich immer etwas mit Kind zu tun haben. Aber ich sage noch einmal, das Pfadi war ein ganz grosses Thema für mich. Ich wollte Lehrer werden, ganz klassisch Lehrer. Und das hat dann nicht ganz funktioniert. Aufgrund von meiner mathematischen Fähigkeiten bin ich da auch ganz hässlich gescheitert. Das war auch eine meiner schlimmsten 2 Stunden, die Semi-Prüfung damals im städtischen Semi. Und dann zum Berufsbrot, ganz klassisch. Und nach 2 Stunden und so Tests ausmalen und Bäume malen, hat er dann auch gesagt, ja, Dominik, entweder Typograf oder Kindergärtner. Das sind die beiden Nein. Sachen. Das ist rausgekommen. Ganz klassisch.
Warum Typograf?
Ja, weil ich einfach wahrscheinlich gerne mit Schere und Leim Zeug gemacht habe. Eben, dass es noch keinen Computer gab, das war alles eher ein handwerklicher Beruf. Ja. Und das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und dann dachte ich, ja gut, ich habe in dem Fall nichts anderes, Typograf oder Kindergärtner. Ja,
also das hat die elfe Glöckli-Welt hat euch wirklich auch interessiert?
Ja, ich habe natürlich schon meine eigenen Sachen gemacht im Kindergarten. Also die ganz klassischen Kinderlieder habe ich ihr jetzt nicht so gesungen. ich habe einfach das Praktikum gemacht, ganz klassisch, im Kindergarten. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das Alter ist für mich ein ganz spezielles, tolles Alter. Ich sehe das auch jetzt meine Kinder, die jetzt in diesem Alter sind. Ich merke, so, wenn Kinder so in die Schule kommen, so, dann interessiert es mich schon nicht mehr so. Also ich finde so wirklich so, das Alter, 4, 5, 6, wo Kinder noch wirklich Kind sind, ganz eigen sind, ganz offen sind, sprühen und wirklich ganz direkt auch zu dir sind, auch also sehr brutal direkt zum Teil können sie. Das finde ich halt schon spannend in diesem Alter.
Dominique Deville, ehemaliger Kindergärtner. Heute ist er als Entertainer unterwegs auf der Bühne in der ganzen deutschen Schweiz. Und auch zu Gast in der Sendung persönlich. Nitschel Steinberger, wo ich es ganz am Anfang gesagt habe, auch eben Lachtrainerin ist. Also das sind dir neben der Ehefrau von Emi auch bekannt im ganzen Land, Lachtrainerin. Da kann man sich ja nicht wirklich etwas so Konkretes drunter vorstellen. Die hat das schon sehr klein angefangen. Also vor der Emi-Zeit, sage ich jetzt mal, habt ihr auch von Lachseminar machen. Was macht man denn dort genau für Übungen?
Das kann man eben nicht so theoretisch erklären. Also ich arbeite sehr viel mit Überraschungen. Die Leute wissen auch, ähnlich wie bei meinem Geburtstag, nicht so genau, was auf sie zukommt. Und ich versuche sie einfach mit Übungen, mit Spielen, mit Improvisationen, die wir machen, in Situationen zu bringen, wo sie sich selber zum Lachen bringen. Also sie machen, ich bin ja nicht die Unterhalterin von ihnen, sondern sie machen Sachen, wo die anderen lachen müssen oder können über das von den anderen lachen, obwohl sie vielleicht gedacht haben, sie könnten nicht mehr lachen.
Könnten Sie da vielleicht ein konkretes Beispiel machen?
Ah, das ist schwierig.
Es oder ist das einfach in dem Moment, wo du gerade zusammenkommst?
Das kann man fast nicht. Ich wehre mich auch immer dagegen, dass, dass so etwas zum Beispiel abgefilmt wird und dann im Fernsehen gezeigt wird, weil das nie das kann widerspiegeln, wo drinnen wir uns befinden. Also wenn wir zusammenkommen, tun wir uns schon anders vorstellen miteinander. Also schon beim Vorstellen, wo man sonst so Angst hat, oh, jetzt gleich bin ich dran und so, mache ich etwas mit ihnen, dass sie eigentlich gar keine Angst haben müssen, weil sie müssen sich so seltsam vorstellen, dass man eh nichts falsch machen kann. Und dabei wird schon so viel gelacht, dass nachher, nach dieser halben Stunde, hat man das Gefühl, die kennen sich schon eh.
Ich finde es jetzt auch noch spannend, dass man das gar nicht filmen kann, weil man kann es nicht nur einmal anwenden. Es ist einmalig, nur gerade in dem
Moment. Man kann es gar nicht. Ich habe eine Fotografin, die wunderschöne Fotobücher von meinem Lachseminar macht. Aber wenn man das dann daheim jemandem zeigt, der nicht dabei war, kann der das nicht nachvollziehen, weil das kannst du nicht an, die lachen alle und so, oh, was haben die, einen Hut auf oder eine Nase oder so, aber das kann so nicht überspringen. Man muss einfach mutig sein, man muss Lust haben. Es kommen Leute, die viel lachen wollen, die im Leben schon viel lachen und wollen noch mehr lachen. Und es kommen auch Leute, die meinen, sie könnten nicht mehr lachen und die dann aber feststellen können, dass sie sehr wohl noch
und auch die
lachen.
Kommen, weil sie merken, das Lachen tut mir gut, das Lachen gibt mir Glücksgefühl, tut mich befreien. Das ist der Antrieb, das zu machen.
Ich hoffe es, ja. Ich denke, also das Lachen ist ja so wichtig für uns Menschen wie Schlafen oder Essen oder so. Man tut das immer ein bisschen hinten an. Schieben. Und je älter wir werden, eben Kinder, machen ja alles noch automatisch. Die lachen viel mehr als wir
erwachsen. Von morgen bis zu oben lachen
Kinder. Und wir tun ihnen das austreiben, was ich sehr traurig finde. Ich finde, auch Jugendliche schimpfen immer alle über Jugendliche. Aber ich finde, Jugendliche haben noch einen ganz anderen Bezug zur Fröhlichkeit. Und ich habe auch Freude, wenn ich von dem kann profitieren, zum Beispiel, indem ich junge Leute kennenlerne oder mich mit ihnen umgebe. Profitiere ich von denen und von ihrer Lockerheit noch?
Aber was würdet ihr dir empfehlen, in unserem Alltag zu machen, damit wir das Lachen ganz generell wieder ein bisschen mehr pflegen könnten?
Also, eine ganz einfache Übung wäre, dass man sich einfach mal vornimmt, an jedem Tag einmal jemanden zum Lachen zu bringen. Das braucht Mut vielleicht am Anfang, wenn man sich's nicht gewöhnt ist, braucht man vielleicht ein bisschen Mut. Aber wir gehen zum Beispiel auf die Strasse raus, im Lachseminar am zweiten Tag, wenn sie schon ein bisschen mehr miteinander erlebt haben und machen ein bisschen verrückte Sachen. Vielleicht könnte man auch mal zusammen machen, so etwas. Also keine Totenschlacht, sondern...
Als Dozent ich?
Nein, mitmachen einfach.
Ah, mitmachen.
Ja. Mhm. Mitmachen. Ja. Hm. Und machen Sachen. Das macht dir jetzt gerade Angst, oder wie?
Nein, das ist für mich sehr schwierig zum Vorstellen. Also
wir gehen auf die Straße und machen eben Sachen, die man normalerweise nicht macht oder sich nicht traut. Und wenn ich den Leuten das erzähle am Mittag vom zweiten Tag, dann kommen sie wirklich Angst über. Dann denken sie, oh Gott, warum habe ich das Seminar gebucht oder so. Kann ich noch irgendwie aus? Und dann gehen wir raus und dann wollen die nicht mehr aufhören, wenn die angefangen haben. Das ist so, es macht ihnen so Spass und sie erleben, man muss gar nicht immer so normal und konform sein, sondern die Leute auf der Straße haben auch einen Sinn für Humor und haben Spass und machen mit und die wollen gar nicht mehr aufhören.
Und der Scheuchen ist ja der Dominik Deville jetzt gar nicht. Und der hat ja auch schon allergattig Sachen ausprobiert. Zum Beispiel, als er mal einmal ausgebrochen ist, als junger Mann nach Berlin ist leben und dort als Plakatkleber gearbeitet hat, als Strassenwischer und auch als Hausierer. Und das war eine spezielle Lebenserfahrung für euch, als Hausierer zu arbeiten. Warum?
Ja, aber ich habe schon viel Jobs gemacht und das ist mir nicht so eingefahren, wie an der Tür Telefonverträge zu verkaufen, irgendwie der Hochhaussiedlung zu Berlin. Das ist ein ganz spezieller Job gewesen, weil ich bin dort wirklich in so einer Drückerkolonne gesehen. Ich weiß gar nicht, ob man das hier in der Schweiz kennt. Also da werden junge Menschen gesammelt in einer Halle und dann werden eine Unterlage in die Hand gedrückt und schauen, heute Abend müssen wir so und so viele Verträge reingeholt haben. Und dann werden die alle in einen Lieferwagen reingeschoben und dann fahren sie irgendwo in eine Plattenbausiedlung raus und dann geht die Lieferwagentür aus und dann heisst es «Go, go, go, raus, heute Abend um 6 Uhr sind wir wieder da». Und dann muss man einfach die Tür läuten. Und dann da muss man wirklich alle Scham und Hemmungen ablegen, weil das ist...
Also da muss man, glaube ich, auch in Not sein, dass man überhaupt so einen Job macht, oder?
Ja, da muss man... Ja,
in Not sein?
Ja? Ja, also einfach finanziell. Das ist halt einfach der Job, wo du gerade sofort zu Geld gekommen bist, nicht viel, aber... Und für mich war es eine gute Lebensschule, gewesen, weil also eine Plattenbausiedlung in Berlin, in Marzahn, das ist nicht... Luzern, Altstadt, dort geht es anders zu und her. Oder? Also sind etwa die Türen aufgegangen und scharfe Hunde und Gewehr im Anschlag auch schon mal. Und wirklich, es ist speziell, ganz spezielles Training für mich. Ich habe es dann doch ein, zwei Monate gemacht und dann hat es dann aber gelangt.
Und ihr seid dann so um die 25 gewesen, Dominik Deville, eben auch als Punker damals in einer Musikband, hat eine Musikband gegründet, Punkgruppe gegründet in Berlin und seid dort extrem auch übermütig gewesen. Ihr seid beim sogenannten Stage-Diving von der Bühne gumpen. Das sind die Stars, die ja ins Publikum runtergumpen und das Publikum fängt einem dann auf. Mm. Aber es war dort auch zu wenig Publikum gewesen, wahrscheinlich.
Oh nein. Ja.
Es hat dann ziemlich geklopft.
Wir waren noch nicht so wahnsinnig bekannt in Berlin. Und das ist nicht ganz so gut ausgegangen. Ja. Ich bin dort wirklich zwischen... Also die drei Leute sind auf die Seite gestanden. Und ich bin dort wirklich ungespitzt in Boden rein und habe mich dann auch doch, kann man sagen, schwer verletzt. Und
ihr keine Versicherung gehabt zu dieser Zeit?
Nein, natürlich nicht. Keine Versicherung gehabt, leider Gottes.
Was hat das geheissen? Was für Folgen hat das gehabt? Der schwere Unfall, muss man sagen. Ihr habt die Zähne ausgeschlagen, ihr habt Knochen gebrochen, von Kopf bis Fuß, ist alles kaputt gewesen.
Ja, jetzt nicht alles. Aber das Knie ist halt wirklich richtig zertrümmert gewesen. Das Gebissleiste ist richtig eingedrückt und zertrümmert gewesen.
Aber die Folgen, wenn man keine Versicherung hat?
Ja, die Folgen sind, dass du am Boden liegst halt und denkst mal, dumm jetzt. Oder? Und schon mehr wollen aufstehen und das ist nicht gegangen. Ich dachte, das Knie war nicht mehr Existenz gewesen, das habe ich gemerkt. Und dann die Folgen sind, dass dann halt ein Kollege zu dir kommt und seine Versicherungskarte dir zusteckt und sagt, hey, da, du musst so, sonst läuft nichts. Und ich bin wirklich 3 Tage unter falschem Namen im Spital gelegen und habe mich müssen an den neuen Namen gewöhnen und müssen alles auswendig lernen, wo ist der geboren und Adressen und so weiter. Und das alles unter Morphium war ein bisschen schwierig gewesen. Und nach 3-4 Tagen kam dann wirklich ganz klassisch der Spitalpfarrer gekommen und hat dann beichtet. Aber ich war auch dort im Morphium-Rausch, nehmen wir jetzt mal schwerer, der ist gekommen und dann habe ich dann gesagt, ich heiße nicht so und so, ich bin der Dominik Deville. Und es ist gut ausgegangen, also ich musste wahnsinnig Schulden abzahlen, ein paar Jahre lang, aber sonst hat auch das mich weitergebracht, das ist eine super Geschichte. Ja.
Im Nachhinein. Ja.
Im Nachhinein ist es eine super Geschichte.
Und extrem viel Glück gehabt.
Eben. Andere, ich sage immer, andere fallen beim Putzen von der Leiter. Und das ist jetzt nicht so interessant. Ich kann sagen, ich bin als Punk-Sänger in Berlin in die vielen, vielen hundert Leute reingekumpelt.
Er hat ja noch andere Umfälle gehabt. Da gab es eine ganze Liste. Unter anderem hat er sich mal einmal auf der Bühne mit einer Köttensäge ins Bein geschnitten, wo er einen Scherenschnitt gemacht hat auf der Bühne.
Ja, können wir das Programm schauen? Ja,
das ist einfach nur so eine
Klammer. Es läuft einiges.
Wenn er dann nicht gerade ins Spital eingeliefert wird. Also das ist ein verrücktes Leben, oder? Ja.
Ganz anders als mich.
Nein, du hast das schon harmonischer, oder? Also wir haben das Gefühl, dir und der Emil Steinberger, die sind da einfach wirklich perfekten Paar immer aber zusammen.
Ich, sagen, ich glaube, es hat damit zu tun, dass du natürlich aufgewachsen bist. Also so wird das verstehen, sehr schwierig aufgewachsen bist und viele Sachen hast gehabt. Und ich habe nie Widerstand gehabt. Ja. Ich bin nie schwierig, bin nie ein schwieriger Teenager gewesen. Bei mir ist es richtig schwierig für meine Eltern ab 22 geworden, wo ich quasi gemerkt habe, so, jetzt muss ich auch noch mal ganz runter und etwas erleben. Ganz, das hat alles immer super funktioniert in meinem Leben. Und dann musste ich das irgendwie so kompensieren.
Und die meinen jetzt bei der Nitschel Steinberger was?
Ja, also wenn man sagt, natürlich auch, das ist ein wildes Leben, gell? Das hast du so nicht.
Ja, zum Glück, das wird jetzt auch so.
Aber es ist halt wahrscheinlich anders wild. Und hergesetzt, wenn ich höre, irgendwie transparent auf dem Dach und unter den Wasserwerfer Testament schreiben für das Tagebuch, klingt für mich noch wilder und extremer als das, was ich mache.
Ja, nein, ich bin schon eher ein Angsthase gegen das, was ich jetzt von dir gehört habe.
Ich bin auch in Angst.
Immer im auf eine Art behütet. Ich tue schon gern, also ich habe das gern gemacht, protestieren damals und die Meinung rauslassen. Aber ich glaube, so mutig wie du wäre ich nicht gewesen.
Ja, es ist ja vielfach Dummheit dahinter.
Ich wäre wahrscheinlich die gewesen, wo du 3 Tage im Keller eingesperrt hättest.
Oh.
Ja, so ist es.
Ich habe vorhin noch die Beziehung angesprochen, Emil Steinberger und dir, Nitschel. Ihr seid das Traumpaar, kann man sagen. Ihr habt eine tolle Geschichte, wie ihr zueinander gefunden habt. 10 Jahre Briefkontakt, nachher in New York richtig gefunden, euch verliebt, dort auch geheiratet. Das ist so jetzt ganz kurz zusammengefasst. Wisst ihr eigentlich auch, was jetzt der Emil gerade denkt? Ich habe irgendwie das Gefühl, ihr seid so stark verbunden.
Ich wollte jetzt im Moment lieber nicht darüber nachdenken, was er denkt, weil vielleicht denkt er, oh, warum hat sie das nicht gesagt oder warum sitzt sie so da? Oder, weil er ist ja ein Profi, oder? Er weiß, wie man sich auf der Bühne muss verhalten.
Ist das jetzt ein Stress, wenn er im Publikum ist?
Ja, jetzt geht's. Ich meine, wenn ich ihn anschaue, lächelt mich an, dann geht's schon. Aber ich habe, glaube ich, am meisten Lampenfieber. Am meisten Lampenfieber vor dem Morgen hatte, weil ich gewusst habe, dass mein Mann im Publikum sitzt. Und das ist schon ungewohnt, weil normalerweise ist es umgekehrt.
Und das ist auch okay so für euch, oder?
Ja.
Ja. Ihr seid immer zusammen unterwegs, hat man das Gefühl. Wenn ihr mal einmal getrennt seid, wie ist das?
Sehr unangenehm. Also für mich auf jeden Fall. Ich kann es fast nicht ertragen. Wir sind jetzt jetzt 19 Jahre zusammen, also noch nicht geheiratet, aber 19 Jahre zusammen, Tag und Nacht. Und es fühlt sich einfach seltsam an, wenn er plötzlich eben nicht da ist. Und wir haben das ganz selten mal, 1-2 Tage, wo wir uns müssen trennen, wenn es nicht anders geht. Und wenn ich dann zum Beispiel heimkomme, wenn ich weg bin, dann merke ich schon, dass es ihm auch nicht so wohl gewesen ist. Dass alles nicht mehr so rund läuft, wie es vielleicht läuft, wenn wir zusammen sind. Und wir sind einfach ein gutes Team. Ja.
Ein Team, das auch äußerst kreativ ist die ganze Zeit. Ich tue zum Beispiel seit vielen Jahren jeden Montag ein Blatt Papier auf den Zeichnungstisch legen und im Verlauf der Woche tut jedes wieder etwas beisteuern und am Sonntag ist nachher ein Bild wieder fertig, ein neues Bild. Was hat es jetzt gegeben, diese
Woche? Wochenblätter. Jetzt muss ich stehen. Im Moment machen wir es nicht, weil der Umzug von Teride nach Basel hat unseren Rhythmus alles ein bisschen durcheinander gebracht, weil das ist katastrophal viel Arbeit gewesen. Und da haben wir es ein bisschen eingestellt. Ja. Aber
also letztes Jahr eine kreative Pause.
Eine kreative Pause. Aber letztes Jahr zum Beispiel haben wir uns ein Thema gesetzt, das war das Thema Herz gewesen. Und man hat immer müssen irgendetwas, was mit Herz zu tun hat, zeichnen. Und da sind ganz lustige Kreationen bei uns gekommen.
Das klingt sehr kreativ. Auf der anderen Seite auch, vielleicht als Aussenstehenden, ist das so ein bisschen, fast ein bisschen zwanghaft. Könnt ihr das verstehen?
Nein, das ist überhaupt nicht zwanghaft. Weil es ist ja freiwillig. Ich kann ja für mich entscheiden, ich will nur einen Strich machen und damit hat es sich. Es passiert aber nicht, weil es ist wahnsinnig spannend. Es ist eine andere Art von Kommunikation, weil man redet nicht miteinander. Man sagt nicht, du würdest du denn bitte da noch Blumen dazu malen oder so, sondern man lässt sich überraschen, was macht jetzt der andere. Und es gibt dadurch wie im richtigen Leben immer wieder solche ja, Überraschungen, wo man muss darauf reagieren muss.
Ja, ja. Ja, gut.
Ist das auch in Streitsituationen so? Also wenn ihr mal, ja. Oder habt ihr überhaupt Streit? Das sieht nicht
mal,
so
es
aus.
Es gibt schon einmal. Also und nicht viel, aber...
Sieht man das auch auf den Blättern so, dass jemand...
Ja, es hat mal einen
gegeben,
der gesagt hat, in dieser Woche habt ihr Streit gehabt, aber es ist nicht Streit, es war Zeitnot.
Eben, also. Zeitnot.
Seid ihr auch so kreativ in der Partnerschaft?
Wir versuchen sehr viel zusammen zu machen. Also wenn man ein Kind hat, wie gesagt, zwei kleine Kinder, dann kann das schnell passieren, dass sich alles nur noch um die Kinder herumdreht. Und wir versuchen auch da Zeit für uns zu finden und machen unser Zeug. Wir haben ein Label zusammen, wo wir Musik und Spiele und Schmuck rausgeben. Wir sind uns auch nicht schade, mal die Kinder auch mal abzugeben zu den Grosseltern. Einfach mal abgeben, wirklich mal 3-4 Wochen zu den Grosseltern. Und dann... da hat man gar kein Problem damit. Das funktioniert glücklicherweise sehr gut bei uns. Also, wir versuchen auch, oder machen auch wahnsinnig viele Sachen zusammen, ich und meine Freundin, die mal nicht nur mit Kind zu tun hat, ja, mit den eigenen.
Super. Nitschel Steinberger, ihr selber habt keine Kinder, ihr habt aber 2 Ferntöchter, ihr habt das am Anfang von der Sendung ganz kurz angesprochen. Könnt ihr uns noch schnell erklären, was das ist, eine Ferntochter?
Ja, ich habe ja mal im Fernsehen bei Glanz und Gloria gestanden, dass ich sehr gerne Kinder hätte und dass es nicht dazu gekommen ist. Und das Schöne ist, dass wir nachher 2 Mädchen angeboten haben, dass ich jetzt ihre Fernmami sein könnte. Und das habe ich natürlich sofort angenommen, das Angebot. Und das geht jetzt schon seit ein paar Jahren. Sie sind meine Ferntöchter und die bringen mir wahnsinnig viel. Ich profitiere wahnsinnig aus diesen beiden Beziehungen, ziehe viel Kraft und Energie und Freude eben aus ihnen. Und kann ich nur jedem empfehlen, schafft euch Ferntöchter und Fernsöhne an.
Und nicht Kinder.
Es ist keine Konkurrenz zur richtigen Mutter, weil man ist ja Fernmutter. Und es ist natürlich unsere Kreation, das Wort gibt es ja gar nicht, aber es ist zur Nachahmung empfohlen.
Und heute ist jetzt Muttertag, spielt das jetzt irgendwie eine Rolle?
Das habe ich mich heute auch gefragt. Im Zug habe ich mir gedacht, gibt es eigentlich auch, also ist Muttertag gleichzeitig auch Fernmuttertag? Weil dann müsste ich ja heute irgendwie davon profitieren.
Das kommt dann noch aus, oder?
Ja, lass mich überraschen.
Selber hat das einen bedeutenden Muttertag, dass die jetzt heute noch irgendwie ein Telefon machen oder...
Also für mich hat es schon eine Bedeutung, weil meine Mutter ist für mich eines der grössten Vorbilder, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Was sie alles erlebt hat in ihrem Leben und was sie uns 5 Kinder alles gegeben hat und bis zum heutigen Tag gibt, da muss man einfach merci sagen. Gut, sie sagt immer, sie will vom Muttertag nichts wissen. Sie heige jeden Tag Muttertag. Aber das sagen wahrscheinlich alle Mütter. Mhm. Und ich finde trotzdem, ich muss ihr sagen, wie ich sie liebe und wie grossartig sie ist.
Dominique de Ville, Muttertag für euch?
Ja, also ich höre natürlich das Gleiche immer von meiner Mutter und auch meiner Freundin, die auch Mutter ist, dass man vom Muttertag jetzt nicht so viel haltet. Aber gleich wird euch wahrscheinlich ein bisschen darauf gewartet. Also auch ich werde... meine Mutter anrufen noch heute. Oh, sie hört jetzt gerade zu. Mami, alles Gute zum Muttertag.
Ja gut, also, hey.
Ja, alles also, Gute.
Das, von euch als Kindergärtner habe ich jetzt eigentlich gedacht, ihr habt irgendetwas gebastelt.
Das habe ich ja genug, aber das ist wirklich etwas ganz, etwas mit dem Kind basteln oder weg, wenn ich sage, das ist... Ah, das ist auch eine sehr schwierige Erfahrung, die noch lange zu nahe geht. Wenn du mit 20 Kindern irgendetwas Muslim oder etwas kleistern, Jesus Gott, das ist wirklich... Und vom Muttertag davor schon du da im Advent, dass das dann alle haben. Aber
man sieht, wir haben hier gerade in eine Wunde reingestochen. Vielen herzlichen Dank euch, Dominique de Ville, Nitschel Steinberger, dass ihr da uns im Verlauf dieser Stunde ein bisschen Einblick gegeben habt in eure Biografie, in euer Leben, was ihr jetzt so macht. Danke vielmals. Schönen Muttertag euch allen. Merci fürs Dabeisein und auf bald.
Das ist der Dani Forle im Gespräch mit der Nitschel Steinberger, Lachtherapeutin, und dem Dominique de Ville, einem Unterhalter. Technik gemacht im Kleintheater Luzern haben Stefan Schneider und Bruno Giesler. Nächsten Sonntag, 17. Mai, der Christian Zeugin mit der Christine Egersegi. Ständerätin, und dem Philipp Galicia. Er ist Musiker. Und die Sendung von nächstem Sonntag, die kommt aus dem Künstlerhaus Boswil. Und alle persönlichen Sendungen, die könnt ihr selbstverständlich nachhören, jederzeit, denn wenn ihr wollt, unter srf1.ch. Und meine persönliche Empfehlung, die Sendung persönlich als Podcast abonnieren und dann auf einer langen Autofahrt hören. Oder wenn man im Stau steht. Weil es beruhigt und zaubert einem ein Lächeln aufs Gesicht.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.